Papa, woran erinnerst du dich, wenn du an den Lauberhornsieg von Marc Girardelli am 20. Jänner 1989 denkst?
Ich erinnere mich daran, dass wir leider wieder nicht gewonnen haben, gehofft haben, dass wir endlich wieder in Wengen gewinnen. Aber Marc Girardelli hatte damals eine Sternstunde und ich habe ihm herzlich gratuliert zu diesem Erfolg.
Robert Seger Senior und Robert Seger Junior in Erinnerungen eines Norwegerpullis.
Grüß Gott und herzlich willkommen
bei Erinnerungen eines Norwegerpullis. Wir sind
Robert Seger Senior
und Robert Seger Junior und wir machen alle 14 Tage einen neuen Podcast als Vater-Sohn-Gespräch und dabei erinnern wir uns an magische Momente aus dem österreichischen Sport, egal ob im Fußball, im Skifahren, in der Leichtathletik oder im Schwimmen. Und zwar immer so, dass du, lieber Papa, diese Momente damals auch live kommentiert hast und wir somit von deinen Erinnerungen auch zehren können. Und diesmal schummeln wir ein bisschen. Ja? Wir haben gesagt, wir machen große Sportmomente mit österreichischer Beteiligung. Auch das stimmt so ein bisschen. Wir machen sie mit Marc Girardelli, ein in Österreich geborener, in Vorarlberg geborener Österreicher, der dann aus unterschiedlichen Gründen zu Luxemburg wechselte, der erfolgreichste Luxemburger Skifahrer aller Zeiten und einer der erfolgreichsten überhaupt aller Zeiten. Und warum machen wir es? Er ist mein absoluter Lieblingsskifahrer, mein Idol der Jugend. Und heute geht es auf eine ganz besondere Skistrecke. Wir waren schon in Kitzbühel in Episode 6, wenn ihr das nachhören wollt. Und heute geht es nach Wengen auf die Lauberhornstrecke. Wühlen wir zuerst wieder ein bisschen in deiner Statistik. Weißt du eigentlich, wie oft du dort warst, wie oft du in Wengen warst, wie oft du das kommentiert hast?
Wenn man abzieht, Absagen, die es auch gegeben hat und so. Ich habe in etwa 20 Abfahrten in Wengen übertragen und das war eine ganz tolle Zeit. Wengen war meine Lieblingsstrecke, das sage ich frei heraus, da werden auch die Kitzbühler nicht böse sein. Es war deshalb meine Lieblingsstrecke, weil der Rummel rund um Kitzbühel, den gibt's in Wengen nicht. Das ist keine Möglichkeit. Der Mensch kommt überhaupt nur mit der Bahn hinauf. Du kommst nicht mit Autos, du kannst nicht mit dem Auto hinfahren und so. Es ist schwierig geworden. Und du gehst dann auch noch von der Bahn weg zu Fuß zum Ziel. Eine guten 20 Minuten, bis du dann erst im richtigen Ziel bist. Also man unvorstellbar in der heutigen Zeit, dass es so etwas gibt. Aber die Faszination von Wengen ist so groß, dass niemand sich jemals getraut hat zu sagen, das Wengen, das passt uns nicht mehr, wir müssen mit dem Auto hinfahren können und wir müssen Hubschrauberplätze dort haben und wir müssen das haben und am besten ein Flugzeug muss wo landen können. Nein, Wengen ist etwas Besonderes, war für mich etwas Besonderes und ich bin dankbar dafür, dass ich Wengen machen durfte, sehr früh, schon 2-3 Jahre nach Beginn meiner Tätigkeit. Und jedes Mal, wenn ich in Wengen war, habe ich mir gedacht, das ist meine Lieblingsstrecke. Egal, ob jetzt immer ein Österreicher gewinnt oder nicht, die Faszination von Wengen war etwas, was es auf der ganzen anderen Welt im Skisport nicht gibt.
Und dann sind wir schon da beim 20. Jänner 1989. Marc Girardelli, der ja begonnen hat als Slalom-Spezialist, hat den Slalom dominiert viele Jahre lang und plötzlich entwickelt er sich zum kompletten Allrounder, hat in der Woche vorher schon in Kitzbühel gewonnen, schon das war eine Riesensensation und dann steht eine Doppelabfahrt in Wengen am Programm, 20. 21. Jänner, ich sag's jetzt gleich vorneweg, und er gewinnt, wir haben es ja schon gesagt, und er gewinnt mit neuem Streckenrekord. Kannst du dich noch so ein bisschen an die Fahrt erinnern? Und so die zweite Frage ist, nimm uns so ein bisschen mit, was sind denn so diese bekannten Schlüsselstellen dieser legendären Strecke?
Ja, es ist eine Strecke, die man einfach erleben muss. Man kann sie im Fernsehen natürlich auch erleben, du musst sie ja im Fernsehen erleben. Die Strecke ist so lange, die ist so weit, es gibt keine andere Strecke der Welt, die um fast 30 Sekunden länger dauert als sonst irgendwo. Achtung, das ist einmal schon was Besonderes. Dann, es geht oben weg, es ist noch relativ, sage ich einmal, kultiviert, geht flott hinunter, aber dann kommen schon die ersten Schlüsselstellen und dann kommen die ganzen speziellen Dinge, die man da fahren muss. Und ich habe die Menschen bewundert, die das gemacht haben, wenn dann die schwierigen Streckenteile kommen. Und es hat viele, viele Probleme gegeben für alle immer wieder. Und es wird immer schwieriger. Und dann kommt auch der Steilhang hinunter. Das ist ja unglaublich, wie es da fast senkrecht hinuntergeht. Ich bin ja die ganze Strecke mindestens 4 oder 5 Mal zu Fuß abgegangen. Wir haben das ja auch gemacht, von unten hinauf. Mhm. Um einfach zu erleben, wie das ist. Von oben herunter war es ein bisschen leichter dann, aber einmal musste es von unten hinaufgehen, das war mir jetzt einfach wert. Und das Besondere daran war auch immer, wenn du hinunterkommst ins Ziel, dann gibt's noch einmal einen richtigen Sprung vorher und dann kommst du an die Kante und dann tauchst du auf und bist schon eigentlich fast unten. Und die Menschen, die unten im Ziel stehen, sehen einen Läufer, ich sage es jetzt einmal 5 Sekunden und mehr sehen die nicht. Und trotzdem sind viele Tausende immer gekommen, bis ins Ziel gekommen. Und soweit sie konnten, sind sie mit der Bahn hinaufgefahren, um oben mehr zu sehen. Aber du konntest nicht mit dem Auto hinfahren, da war nichts. Wengen war etwas Besonderes und ist es heute auch noch. Und für mich bleibt Wengen immer das Skirennen schlechthin, das ich nie vergessen werde. Vielleicht auch deshalb, weil ich vor Kitzbühel, Jahre vor Kitzbühel, schon Wengen übertragen durfte. Und so oft wie Wengen habe ich kein anderes Rennen übertragen, denn in Wengen hat es die meisten Rennen für mich gegeben und da habe ich alle gemacht.
Max Girardelli gewinnt an diesen Tagen 2-mal, am 20. und am 21. Er war einfach unschlagbar. Wie auf Schienen ist er dort hinuntergefahren mit neuen Streckenrekord. Und noch einmal, sagen wir es noch einmal, das sind 2:25.76. Ich würde jedem mal empfehlen, 2:25 in der Abfahrtshocke zu gehen, ja, und nur mal ruhig stehend irgendwo zu sein, um mal zu sehen, wie dann die Oberschenkel brennen. Und da springt man noch nicht herunter, fährt durch keine Kompression und ähnliches, das Gleitstück. Also das ist schon für alle Beteiligten eine unglaubliche.
Ja, und du hast es ja schon angedeutet, 2,5 Minuten in etwa eine Abfahrt in Wengen. Das heißt ganz klar, 2 Minuten ist normal eine Abfahrt. Das sind 30 Sekunden, muss ich einer vorstellen, wenn er selber auf der Skipiste steht, 30 Sekunden länger fahren zu müssen. Also das ist schon was Tolles gewesen und ich muss wirklich sagen, da wurde auch intensiv, glaube ich, darauf hintrainiert. Natürlich gibt es Passagen auf einer Strecke wie in Wengen, wo du dann auch lange Gleitpassagen hast, aber in einem schönen Tempo. Also das ist ja nicht zu unterschätzen.
Und in der Hocke.
Und in der Hocke natürlich. Und es muss, glaube ich, auf Wengen ganz speziell hintrainiert werden, um das auch so durchzustehen. Aber unabhängig davon, Wengen ist Wengen und Wengen werde ich mein Leben nicht vergessen.
Genau. Schauen wir weiter hier. Wir waren hier beim Max Girardelli im ersten Teil. Wir gehen dann zweiter auf den Mythos Wengen. Du hast es schon gesagt, diese 2,5 Minuten, das fast eine Ewigkeit ausmacht. Du hast uns vorher auch so ein bisschen erzählt hier im Podcaststudio. Du bist immer mit dem Zug hingefahren von Graz aus. Man kommt nur mit der Bahn hin. Für diejenigen, die, und da gehöre auch ich dazu, die dort noch nie waren, wohnt man dann, also ist dann sozusagen oben ein Ort an der Strecke oder fährt man jeden Tag mit der Bahn rauf oder wie kann man sich das vorstellen eigentlich, Wengen?
Wengen ist schon ein Ort. Ist ein Ort mit Häusern, mit Hotels und wenn du Glück hast, kriegst du dort ein Zimmer. Also ich habe schon immer mein Zimmer bekommen, ja, weil wir natürlich Journalisten und die Sportler und so, die wurden alle natürlich untergebracht oben, weil es ist nicht so klein, das Wengen. Aber du fährst, heute fliegst du nach Zürich, ja, früher bist du mit dem Zug nach Zürich gefahren und dann steigst du in Zürich im Hauptbahnhof in den Zug ein und fährst einmal mit dem Zug. Wenn du ein Glück hast, bis Interlaken, steigst dann wieder um und fährst dann weiter hinein, bis du dann kommst zur Bahn, um hinaufzufahren. Zahnradbahn, ja, die hinaufgeht. Und das ist allein schon ein Erlebnis, in der Zahnradbahn zu fahren. Das ist ja was ganz Besonderes. Und wenn du oben bist, steigst du da aus, ist ja ein schöner Ort geworden, dieses Wengen, schon immer gewesen, ist was Besonderes und du gehst dann in dein Hotel und es sind viele Hotels dort und es ist auch ein angenehmer Ort und man fühlt sich sehr wohl. Aber wenn du dann zum Rennen willst, dann bist du noch nicht dabei, wenn du dort jetzt vom Ort ausgehst, sondern dann musst du entweder ein schönes Stück, 20 Minuten bis ins Ziel gehen oder mit der Bahn weiterfahren und mit der Bahn oben wo aussteigen. Also die Bahn führt dich schon hinauf, muss ja, weil die Sportler sind ja auch mit der Bahn hinaufgekommen natürlich. Die sind ja auch nicht gegangen und haben nicht die Ski getragen. Das hat es ja nicht gegeben. Aber das Erleben von Wengen ist etwas Besonderes. Und ich denke oft daran, wenn ich da 20, 25, 30 Mal in Wengen war, ich würde heute gerne wieder hinfahren und vielleicht fahre ich irgendwann einmal wieder hin und schaue mir das noch einmal an, weil es was sich verändert hat, um das noch einmal zu sehen. Nicht unbedingt bei einem Skirennen, sondern einfach so um deinen alten Lieblingsort. Und es war mein Lieblingsort, weil ich keinen anderen Ort so oft besuchen durfte wie Wengen.
Wengen war ja nicht unbedingt eine Lieblingsstrecke der Österreicher. 89 haben die Österreicher schon lange nicht mehr dort gewonnen gehabt. Du hast gesagt, du hast eigentlich gehofft, dass 89 endlich mal wieder ein Österreicher gewinnt. Dann gewinnt ein falscher Österreicher dieses Rennen. Reden wir jetzt ein bisschen über den Menschen Marc Girardelli. Wir sind im Teil 3 hier quasi angelangt. Mein absoluter Lieblingsfahrer. Als Kind, als Jugendlicher, ein Einzelkämpfer, kann man sich ja gar nicht vorstellen, gegenüber den großen Teams, die da mit vielen Technikern und Menschen, die Ski präparieren, dort waren, der mit seinem Vater gemeinsam dann für Luxemburg startete und dann einer der besten Skifahrer aller Zeiten wurde.
Marc Girardelli war ein Sonderfall. Er hätte eigentlich für Österreich starten können, starten müssen. Aber wir waren damals auch so, dass wir gesagt haben, na ja, mit dem Vater, der will da mitmischen dann im Skiverband und in allen, muss nicht unbedingt sein und so. Wir haben eh so viele Gute, wir brauchen das nicht. Und so ging er dann seine eigenen Wege. Der Vater war schwierig, keine Frage. Aber die Schwierigkeit des Vaters war letztlich auch der Erfolg des Marc Girardelli. Denn nur seine Härte und sein Verlangen, den Burm da hinaufzujagen, hat ihn dann auch immer wieder zum Erfolg gebracht. Denn wenn andere längst ins Hotel gegangen sind, ist der Vater Girardelli mit dem Sohn noch einmal hinaufgestapft und hat sich das noch einmal angeschaut und sie haben sich Schlüsselstellen wieder angeschaut und es war beinhart, es war fast brutal, was er leisten musste und es war brutal, dass er wenig Freizeit gehabt hat. Aber es hat sich ausgezahlt. Er ist einer der erfolgreichsten Skiläufer der gesamten Skigeschichte. Genau. Und das verdankt er auch seinem Vater. Das weiß er selber. Denn allein, wer weiß, ob er dann nicht auch mit den anderen mitgezogen werde, so hat es das nicht gegeben. Wir gehen auf, wir machen das noch einmal, wir schauen uns noch einmal die Strecke an, wir diskutieren das, wir schauen uns, wie das ist und dort musst du und da fahren. Und plötzlich ging der Stern eines Marc Girardelli auf und etwas, was in der Zeit, wo der Girardelli gefahren ist, schon schwer möglich war, dass es einer schafft, in allen Disziplinen zu gewinnen. Das ist ja heute fast unmöglich. Und zu Girardellis Zeit war es auch eine Seltenheit, um das noch zu schaffen. Und daher muss ich sagen, Hut ab, Marc. Gratuliere zu deinen Erfolgen, hat mir Spaß gemacht.
Ja, vielleicht hörst du uns auch irgendwo zu, wenn du nicht gerade im Helikopter herumfliegst. Heute Helikopterpilot geworden. Wäre auch gut, kann man vielleicht zwischendurch mal, wenn man Bodenzeit hat, ein bisschen in den Podcast reinhören. Hat man zudem auch Kontakt gehabt zum Marc Girardelli oder zu seinem Vater? So, hat man mit dem mal, wie waren die so als Menschen?
Sie waren ehrgeizig, total ehrgeizig. Der Vater war überhaupt ein Urviech sozusagen, der gejagt hat, den Burm. Hat er recht gehabt. Für den Burm war es schwer, aber er hat Erfolg gehabt. Und der Vater hat letztlich dann auch den Erfolg gehabt. Aber der Marc war in Ordnung. Mit dem Marc hat man sich unterhalten können, mit dem Marc hat man reden können, war ein netter Kerl, war sympathisch und hat auch nie das Problem gehabt, weil er war so erfolgreich. Wenn du erfolgreich bist, hast du auch kein Problem. Du wirst ja selten dann gefragt, was ist denn los mit dir, warum fährst du so schlecht oder was hast du oder sind die Ski nicht gut oder ist das. Hat auch seine Probleme gehabt, aber im Endeffekt hat er seine Erfolge gehabt und mit den Erfolgen ist er auch als Mensch aufgestiegen und war dann wirklich einer, mit dem man sich gut unterhalten konnte.
Genau, der hat ja nicht nur sonst im Skiweltcup alles gewonnen, bleiben wir nochmal kurz bei Wengen, hat in Wengen auch alles gewonnen, hat 6-mal Wengen gewonnen, 2-mal die Abfahrt, 2-mal die Kombination, den Slalom und den Super-G, das heißt jedes Rennen, das in Wengen gefahren wurde, hat er einmal gewonnen. Und
muss man sich vorstellen, ist ja was Besonderes, kann mich an keinen erinnern, der das geschafft hat, vielleicht in der Urzeit.
Ja, weil du halt wirklich in nicht nur vielleicht einmal einen Zufallserfolg im Slalom oder sowas hast, sondern den Slalom dominiert, den Slalom-Gesamtweltcup gewonnen und später den Abfahrts-Gesamtweltcup gewonnen. Also ein unglaublicher Allrounder. Wir sind hier schon ein bisschen angelangt über ein Thema, über das ich noch gerne mit dir sprechen möchte. Eben dieses Thema Allrounder im Skisport. Das ist ja immer sehr faszinierend, wenn jemand es schafft, am Samstag die Abfahrt zu fahren und dann am nächsten Tag den Slalom zu fahren. Heute würde man sagen, man steigt von den langen auf die kurzen Skier um. Das war ja damals noch gar nicht so. Da waren die Slalom-Skis bei Weitem noch nicht so mini-kurz wie heute. Das Carving hat es noch nicht gegeben in der Zeit des Marc Girardellis. Die Stangen hast du weggeboxt und sind am Boden liegen geblieben. Das war eine völlig andere Zeit, auch des Slalom-Fahrens noch. Erinnern wir uns noch so ein wenig an die großen Allrounder im Skisport. Wen hast du da so ein bisschen noch im Kopf? Zeitgleich war ja auch Birmin Zurbriggen, ein bisschen später die großen Norweger, Kjetil André Aumodt und ähnliches. Wir sind hier angelangt. Wer waren die großen Allrounder, an die du dich so erinnerst?
Die großen Allrounder, an die ich mich erinnere, waren meine Freunde aus Norwegen vor allem. Es war Aumodt und es war Schüss. Es waren zwei großartige und dazugekommen ist dann noch einer dazugekommen. Später dann aber, ich erinnere mich noch an die großen Norweger, sage ich ganz offen, waren immer Freunde. Mit denen hat man einen wirklichen Kontakt gehabt, mit denen hat man sich gut verstanden, mit denen hat man reden können, weil das Schöne war, die haben alle Deutsch gelernt gehabt und konnten auch Deutsch reden. Du konntest mit denen Interviews machen, du konntest mit denen reden und du hast dich mit denen unterhalten können. Und das Schöne am Skisport war und ist, dass du täglich mit den Sportlern beisammen bist. Und die Sportler täglich dich sehen, weil du kommst ja zu ihnen hin und willst mit ihnen reden. Und je länger sie dich kennen und je länger du sie kennst, desto enger wird die Freundschaft. Und daraus ergeben sich im Laufe der Jahre dann, sagen wir ruhig, halbe Freundschaften mit denen. Weil man kennt sich, man freut sich, man hat mit denen zu tun. Man feiert auch mit ihnen Erfolge. Und wir sind dann auch nicht best gewesen, wenn wir mal nicht erfolgreich waren und einer von unseren norwegischen Freunden einmal gewonnen hat. Das muss man ja akzeptieren. Wenn ein anderer mal besser ist, dann muss man das hinnehmen und sagen, das war's. Ich habe so viel österreichische Siege übertragen dürfen, dass die norwegischen Erfolge ich gerne mitgenommen habe.
So ist es. Ja, die Norweger auch heute noch unglaublich erfolgreich im Skisport und in allen Wintersportarten eigentlich eine unglaubliche Nation, wenig Einwohner, tolle Sportler in vielen Sportarten sind sie ganz toll, ja nicht nur im Skisport, sondern auch eben vor allem auch im Langlauf und so, ganz, ganz unglaublich. Ja, das war so ein bisschen, haben wir die großen Allrounder auch gestriffen, nicht zu vergessen, habe ich schon gesagt, Birmin Zurbriggen, der zeitgleich mit Marc Girardelli gefahren ist, so einer der großen Konkurrenten auch immer, der auch alles einmal gewonnen hat, nur nie so dominant war im Slalom, wie der Marc im Slalom auch war. Jetzt vielleicht etwas, was viele Hörerinnen und Hörer vielleicht da draußen interessiert. Du hast es schon so ein bisschen angesprochen. Wie war so dieses Leben im Skizirkus? Man hat ja wirklich mitgelebt. Es war ja nicht so, wie man vor 14 Tagen haben wir gesprochen über Olympische Sommerspiele mit der Steffi Graf. Da bist du einmal, da hast du sozusagen, die trifft man vielleicht gar nie. Hier ist man, fährt mit denen von Ort zu Ort, da hast Training und Abfahrt, dann Slalom. Wie kann man sich dieses Leben des Reporters im Winter eigentlich vorstellen? Was macht man so untertags? Rennen ist ja dann am Vormittag. Was macht man den restlichen Tag dann?
Der größte Fehler war für jene, die gedacht haben, ich suche mir ein Hotel unten aus, im Tal, aber ich muss schauen, dass ich überhaupt hinunterkomme ins Hotel und schauen, dass ich rechtzeitig am nächsten Tag wieder raufkomme. Also solche Ideen habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Ich habe einfach am Anfang Hotels zugewiesen bekommen. Mhm. Das ist so, du hast geschrieben, hast an Wengen geschrieben und die Wengen haben da gesagt, ja, sie wohnen da und da und dann hast du das Hotel halt gesucht, hast du es schnell gefunden, warst bei denen und nach zwei, dreimal dort haben die dich gekannt, dann hast du eh dein Hotel gehabt und bist immer dort gewesen und bist dann immer besser drangekommen. Dann hast du eigentlich die übrige Zeit im Skisport hast du so verbracht, dass du im Grunde nach dem Rennen hast du dann all das, was da passiert ist, hast du wieder eingetragen in deine Karteien, in deine, das muss ja immer am letzten Stand sein. Das ist ja viel Arbeit gewesen, dass du immer nachschauen kannst und du weißt alles. Das ist das eine. Dann hast du am Abend dich dann mit den Kollegen getroffen. Du hast nicht mit den Sportlern gemeinsam gegessen. Das hat man gar nicht mehr gemacht. Das war früher, dass man auch in die Nähe der Sportler kam, aber da war vielleicht eine Handvoll Journalisten überhaupt nur da und nicht 30, 40 Journalisten, die bei so einem Rennen heute sind. Das hat es nicht mehr gegeben, aber du hast Kollegen gehabt, mit denen du dann gemeinsam am Abend warst und bist dann am Abend dann einmal auf ein Glaserl gegangen oder sonst irgendwas Nettes. Aber du hast dich relativ früh zurückgezogen, denn du hast dich wieder müssen vorbereiten aufs nächste Rennen. Du warst ja dann noch bei der Mannschaftsführersitzung und du warst bei der Auslosung dabei und du hast dann die Startnummern und Startlisten mitgenommen. Es ist ja viel zu machen. Im Fußball ist ja einfach gewesen. Die 11 Kicker des Körpers, die hast du schnell gewusst, die sind. Aber du brauchst ja eine Startliste auch für das nächste Rennen. Und dann hast du eigentlich im Skisport den Abend relativ früh beendet, weil du hast dann noch in deinem Hotelzimmer dann die letzte Vorbereitung gemacht, hast von deinen Dateien noch ein bisschen was runtergeschrieben, vielleicht habe ich was, was ein anderer nicht hat. Bessere Informationen, das gehört ja auch dazu, nicht? Um was zu sagen. Und das hat dann immer wieder Spaß gemacht. Und ich muss sagen, der Skisport war schon etwas, der einen sehr fasziniert hat, denn du hast die Zeit nützen können und du hast eigentlich die gesamte Zeit, die du unterwegs warst, insofern genützt, indem du Kontakt mit den Sportlern gehabt hast, indem du dich vorbereitet hast und indem du auch deine Listen wieder neu geschrieben hast, denn ohne deine Listen war nie was gegangen, sonst kannst du auch nichts haben.
Genau, das war noch die große Zeit der Listen. Ja, das war noch vor dem Computer, es war vor Google, es war vor Datenbanken, muss man immer sagen, war 89 noch. Da hat es einen C64er gegeben und so weiter, vielleicht zum Spielen als Computer, aber sonst hat man alles aufgeschrieben, du hast alles ausgeschnitten. Du hast uns in der Episode über Kitzbühel verraten, dass du in Kitzbühel am Abend nie was essen warst oder selten was essen warst, dann bei den Renntagen, weil es stressig war, du dir eine Jause gekauft hast, im Hotelzimmer gegessen hast. Wie war das in Wengen eigentlich?
Zu Kitzbühel möchte ich noch was dazu sagen, weil du sagst, es war nicht nur so, dass es stressig war in Kitzbühel, das war sowieso. Aber es war einfacher, sich eine Jause zu kaufen und im Hotelzimmer mit der Jausen zu sitzen und dich vorzubereiten. Denn du konntest fast nirgends hingehen, du hast ja keinen Platz gefunden.
Genau, ja.
Es war ja nicht so, dass für dich jetzt irgendwo ein Platz reserviert war. In Wengen war das ganz anders. In Wengen hast du mehr Platz gehabt, in Wengen war es nicht so voll, da sind ja nicht so viele Leute gekommen, ne? Das war ja reduziert. Und da hast du dann natürlich schon am Abend mit Journalistenkollegen zusammengegessen und auch mit den österreichischen Kollegen, die mit dabei waren, mit den Radioreportern und mit allen. Das ist man zusammengesessen, hat ein bisschen geplaudert. Aber im Skisport, um es noch einmal zu erzählen, habe ich schon angedeutet, du hast immer geschaut, dass du relativ früh aufhörst mit all dem und dich noch ein bisschen vorbereitest auf das Ganze, denn der Auftrag, den du hast, ist relativ schwierig am nächsten Tag. Du musst konzentriert sein, du musst imstande sein, dich mit Zahlen zu orientieren und nicht lauter Blödsinn daherrennen. Und du hast eine wichtige Funktion einfach, weil die Leute hören dazu und sie leben von den Zahlen, sie leben von den Zeiten und sie leben vom Mitschreiben. So war das ja früher. Früher hat ja jeder daheim mitgeschrieben und du hast ja müssen genau berücksichtigen und immer sagen, und die Zeit übrigens 1:57:46. 1:57:46. Oft wiederholt, weil Bustet schreibt dir mit, dass jeder daheim das aufschreibt. Das hat ja so früher so viele gegeben. Ich war ja selbst als Junger einer, der daheim gesessen ist und alle Zeiten aufgeschrieben hat und ganze Listen gehabt hat. Und so war es auch immer. Später, Computerzeitalter, hat sich viel verändert. Aber es war lustig. Du hast mehr vom Rennen gehabt, wenn du selber mitgeschrieben hast, mitgefiebert, hast geschaut, hast du sofort gewusst dann, der hat das und das gehabt. So hast du es ja nicht mehr gewusst, hab ich vergessen, nicht?
Wenn's, klar.
Dich nur verlassen hast, dass der Reporter was sagt. Ja, das war eine schöne Zeit gewesen.
Ja, schöne Zeit war es auch heute wieder mit dir im Podcast-Studio. Wir haben heute über ein Vater-Sohn-Duo gesprochen als Vater und Sohn. Wir haben über Marc Girardelli und seinen ehrgeizigen Vater gesprochen. Marc, der zu einem der erfolgreichsten Allrounder und überhaupt Skifahrer wurde, in einer Zeit, in der auch die Österreicher gar nicht so viel gewonnen haben. Wahrscheinlich hat es vielen leid getan, dass man ihn dann doch für Luxemburg hat starten lassen. Hätte man vielleicht in vielen Momenten gerne auch bei Österreich gehabt. Wir waren bei deiner Lieblingsstrecke im Lieblingsort in Wengen. Vielleicht mag uns jemand vom Tourismusbüro in Wengen sponsern. Wir hätten einen, der würde gern noch einmal mit dorthin fahren. Ja, also wir machen große Wengen-Werbung, fahren auch gemeinsam hin, machen dort auch gerne eine Episode aus Wengen. Ich glaube, unser Alex, der für uns den Podcast aufnimmt, der würde auch gerne mitfahren einmal nach Wengen. Und wir haben noch etwas anzukündigen. Wir haben eine tolle Ankündigung jetzt. Wir haben zwar erst 9 Episoden gemacht, aber unsere 10. Episode, unsere Jubiläumsepisode, wird gleich eine Live-Episode. Wir werden einen Podcast live sprechen, und zwar am 22. Juni in Graz im Shoppingcenter Seyersberg, kurz vor dem WM-Spiel der Österreicher gegen Argentinien, machen wir einen Live-Podcast. Da sprechen wir natürlich über Fußball, wir sprechen über Österreich bei der WM 1998, bei der letzten WM, wo sie dabei waren. Wir werden wahrscheinlich einen Stargast dabei haben, das will ich aber noch nicht verraten. Wir freuen uns darauf, es ist der 22. Juni, das heißt, bis dorthin erscheint auch keine weitere reguläre Episode des Podcasts. Wir machen eine Woche länger Pause. In 3 Wochen sehen wir uns dann hoffentlich in Seyersberg live. Wie ihr daran teilnehmen könnt, all das poste ich auch in den Shownotes zu dieser Episode. Also, in 3 Wochen sind wir wieder live und dann eine Woche später kommt dann wieder unser regulärer 14-Tage-Rhythmus dazu, wie gewohnt. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Diesmal im autofreien Wengen auf der Lauberhornstrecke. Für alle, die sagen, na, was sind denn 2 Minuten 30? Geht's mal 2 Minuten 30 in die Hocke als letzte Fitnessübung noch am Schluss. Wir sehen uns hoffentlich am 22. Juni im Shoppingcenter Seyersberg bei unserem Live-Podcast. In diesem Sinne, ciao, auf Wiedersehen und auf bald.
Tschüss und Baba, und ich freue mich, euch bald wieder zu sehen.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.